Das ist eine große Herausforderung zu hören, dass jetzt das der Höhepunkt ist. Aber das ist nicht der Höhepunkt, weil ich es mache, sondern weil es um das Wort Gottes geht. Es geht also um, wie schon gesagt, um das Thema Komm zum Sohn Gottes. Können wir hinten umschalten, bitte? Danke. Wir predigen ja zurzeit durch das Johannesevangelium und letzten Sonntag haben wir, das heißt zumindest die letzten Sonntag hier waren, eine Predigt gehört über den Kranken am Teich Bethesda, der dort geheilt worden ist. Und lange Zeit haben ja vor allem liberale Theologen gesagt, siehst du, das sind alles Märchen, Teich Bethesda gibt es überhaupt nicht. Aber irgendwann haben sie wieder zur Schaufel gegriffen, die Archäologen, und haben also den Teich Bethesda ausgegraben, 15 Meter unter der Erde, genauso wie ihn die Bibel beschrieben hat. Diese Heilung war das dritte Zeichen, das uns Johannes berichtet, von den sieben, die wir im Johannesevangelium haben. Und ja, er nennt alle sieben dieser Wunder eben Zeichen. Er verwendet das Wort Wunder nur einmal, das heißt, Jesus verwendet es einmal und sagt zu den Juden, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Das haben wir erst aus dem ersten Korintherbrief gehört, dass Paulus dann später sagt, dass die Juden fordern Zeichen. Ich denke, dass das auch heute noch viele Leute gibt, die hört man ja oft, wenn jemand von den Toten auferstehen würde, dann würden sie ja glauben. Aber ja, Jesus ist auferstanden und sie glauben es trotzdem nicht. Im Vordergrund im Neuen Testament steht eigentlich nie das Wunder als solches, sondern immer das Zeichen, für das das Wunder steht. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das Wort Wunder kommt nur 16 Mal im Neuen Testament vor und immer in Verbindung mit Zeichen, also nie allein. Jedes Wunder, das Gott tut, ist ein Zeichen. Es ist nicht nur halt ein Wunder, um uns zu unterhalten oder uns irgendwie sonst etwas zu geben, sondern es ist ein Zeichen. Aber Menschen übersehen oft das Zeichen. Das sehen wir dann später bei der Vermehrung des Brotes, bei der Speisung der 5000. Die Juden haben nur das Brot im Zeichen gesehen und nicht das Zeichen im Brot, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Bei der Krankenheilung, das haben wir das letzte Mal gehört, ging es ja nicht in erster Linie um die Heilung, sondern es ging um die Heiligung. Komm und lebe anders, hat Christian letzten Sonntag gesagt. Und Jesus sagte eben diesen Geheilten, du bist jetzt gesund, nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Das heißt, diese Heilung war nur ein Hinführen auf das Eigentliche. Also es geht nicht in erster Linie um die Heilung, nie, sondern es geht in erster Linie um die Heiligung, dass wir frei werden von Sünde. Aber weil diese Heilung am Sabbat geschehen ist, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den führenden Juden und Jesus. Das lesen wir dann ab Vers 16. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. War ja nicht das einzige Mal, finden wir des Öfteren, dass Jesus sie sogar direkt herausfordert und sagt, darf man am Sabbat Gutes tun oder eben nicht. Doch Jesus entgegnete ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Und wir sehen an der Reaktion, wie sie das verstanden haben. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. Dem Kranken hat er erklärt, warum er ihn geheilt hat, um ihn auch von Sünde zu befreien. Den Juden erklärt er jetzt, warum er am Sabbat geheilt hat. Er hätte es ja an einem anderen Tag tun können, aber er hat es ganz bewusst am Sabbat getan. Warum? Weil sein Vater und er, sagt er, sind unaufhörlich an der Arbeit. Nach der Schöpfungsgeschichte oder in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass am siebten Tag ruhte Gott aber eben nicht, weil er so erschöpft war, sondern weil das Werk vollendet war, weil er sich sozusagen bildlich gesprochen zurücklehnen konnte und sagen konnte, ist alles sehr gut. Es widerspiegelt seine Herrlichkeit, seine Ehre, wie es dann der Psalmist später sagt, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Aber dann kam der Sündenfall und dann war es aus mit der Ruhe. Dann fing Gott und Jesus wieder an, unaufhörlich zu arbeiten. Der Vater hat erst jemand im Gebet gesagt, zieht. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Gott ist ununterbrochen am Werk. Er zieht Menschen. Während wir hier die Predigt von 25 Minuten hören, bekehren sich Hunderte rund um die Welt, weil der Vater sie zieht. Der Sohn sucht. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Auch er ist ununterbrochen am Werk. Er lehnt sich nicht zurück in einem Fernsehsessel, sondern er ist am Suchen. Und der Heilige Geist, Jesus sagt, wenn er gekommen ist, zu Pfingsten, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ich hoffe, dass er das heute tut, falls jemand hier ist, der noch nicht zu Jesus gehört. Dass der Heilige Geist ihn überführt von der Sünde, die wir dann noch sehen werden, die Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben. Aber nicht nur auf geistlichem Gebiet ist Gott am Werken, sondern Paulus sagt in seiner Predigt in Athen, er, Gott, braucht auch keine Bedienung von Menschen, so wie die Götter der Römer, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Jeder Atemzug, den wir jetzt hier tun, ist etwas, was Gott tut. Ohne ihn könnten wir das nicht. Paulus bringt es ganz kurz auf den Punkt und sagt, er steht über allem, Jesus. Und alles besteht durch ihn. Wenn Jesus seine Hand zurückziehen würde, würden wir aufhören zu existieren. Auch der Atheist, der Gott leugnet, existiert nur, weil Gott ihn am Leben hält. So, manche Theologen, vor allem also liberale Theologen und auch alle Irrlehrer, behaupten, dass Jesus sich nie selbst als Gott gesehen hat. Sondern dass das, wenn man Dan Brown liest mit seinem Sakrileg, dass das dann erst viel später politisch die Kirche dann hineingebracht hat und so weiter und so fort. Dann müssen wir sagen, na, dann müssen ihn aber die Juden missverstanden haben. Denn wir haben eben gelesen, dass sie ihn jetzt nicht nur töten wollten, weil er am Sabbat geheilt hat, sondern weil er sich selbst Gott gleich gemacht hat. Und ich denke, die Juden, die Jesus selbst gehört haben, haben wahrscheinlich besser verstanden als manche Theologen. Und dass es eben kein Missverständnis war, ist auch deutlich, denn Jesus sagt nicht, Entschuldigung, das habt ihr falsch verstanden, das habe ich nicht so gemeint, sondern im Gegenteil, er macht dann noch weitere Aussagen, die das noch deutlicher machen. Jesus behauptet, eins zu sein mit dem Vater in seinen Werken, lesen wir ab Vers 19. Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Er wird von den Toten auferwecken und lebendig machen, wen er will, genau wie der Vater. Zu dem Zeitpunkt hat Jesus noch niemand auferweckt, noch keine Toten auferweckt. Es kam dann erst später, dreimal wird es uns berichtet, dass er es getan hat. Im Johannesevangelium natürlich der Lazarus und in den anderen Evangelien die Tochter des Jairus und der Sohn der Witwe, die Jesus auferweckt. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Vaters zu tun. Der Hebräerbrief zitiert aus dem Alten Testament, wo Jesus sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das heißt, er sagte ihm hier schon voraus, dass er Tote auferwecken wird. Natürlich am Ende der Zeit, da kommen wir noch darauf zurück, aber dann auch vorher schon die drei erwähnten. Aber für die Juden war das wieder eine Gotteslästerung. Denn nur Gott kann Tote auferwecken. Jesus aus ihrer Sicht kann das natürlich nicht. Die Juden hatten aus dem Alten Testament herausgefunden, dass Gott drei Schlüssel hat, haben sie es genannt. Die drei großen Schlüssel Gottes. In 5. Mose 28,12: Jahwe wird dir sein Schatzhaus, den Himmel öffnen, um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben. Nur Gott kann regnen. In unserer gottlosen Zeit haben wir das geändert und wir sagen, es regnet. Aber früher hieß es, er regnet. Nur Gott kann regnen. Nur Gott kann den Himmel öffnen, damit Regen herunterkommt. Das war der erste Schlüssel, den die Juden gesehen haben bei Gott. Der zweite Schlüssel war, dass er den Mutterschoß, nur er den Mutterschoß öffnen kann. Das finden wir des Öfteren in der Bibel, dass Frauen lange Zeit kinderlos waren und dass Gott dann den Mutterschoß geöffnet hat, der zweite Schlüssel. Und der dritte Schlüssel ist eben in Hesekiel 37, ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk heraushole. Nur Jahwe kann Gräber öffnen und Tote herausholen. Damit macht also Jesus absolut deutlich, dass er Jahwe ist, das wir an vielen anderen Stellen ja auch bestätigt finden. Das heißt, Jesus stellt sich gleich mit dem Vater und sagt, ich bin eins mit dem Vater und der Beweis sind seine Werke. Ein weiterer Beweis ist sein Gericht. Er sagt, und der Vater richtet niemand, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes übergeben. Auch das war wieder etwas, was nur Gott tut, was nur Gott kann. Für die Juden war nur Jahwe der Weltenrichter. Das sehen wir in der Abrahams Geschichte, als Gott mit Abraham rausgeht und sie dann auf Sodom und Gomorra runterschauen. Und dann sagt Abraham, sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten. Jahwe ist der Richter der ganzen Welt. Und hier sagt Jesus, nein, ich bin es. Ich werde richten. In Jesaja 61, Vers 2, eine Stelle, die Jesus in der Predigt in Nazareth zitiert, heißt es, er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Er zitiert diesen Text, auch die Stelle davor, in Nazareth und hört interessanterweise mitten im Satz auf. Er sagt, er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Und dann rollt er die Schriftrolle zusammen und gibt sie zurück und sagt, das ist jetzt erfüllt vor euren Augen. Warum? Weil Jesu erstes Kommen war das Gnadenjahr des Herrn, das angefangen hat, das übrigens immer noch ist. Wir leben immer noch in diesem Gnadenjahr des Herrn. Aber er wird kommen, einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Jesus ist der Richter. Und ein drittes, mit dem er mit dem Vater eins ist, ist in seiner Ehre. Da heißt es weiter, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist eine ganz klare Aussage. Wir haben erst gesungen, wir sind hier zusammen. Und dann heißt es, Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist ein eindeutiges Urteil über die Zeugen Jehovas, über die Mormonen, über die Moslems, über die orthodoxen Juden, über Namenschristen. Denn sie alle ehren Gott angeblich, aber sie ehren nicht den Sohn. Und Jesus sagt, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist unmöglich. Ein orthodoxer Jude, der seiner Meinung nach Jahwe ehrt, aber er ehrt Jesus nicht. Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 4 zitiert aus Psalm 118, Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Menschen müssen diesen Namen, Jesus, kennen und hören. Ohne diesen Namen können sie nicht gerettet werden. Es ist also eindeutig hier, dass die Ehre, Gottes Ehre, identisch mit der Ehre des Sohnes, mit der Ehre Jesu. Und dann gibt er noch den schon angedeuteten Ausblick auf die Zukunft. Er redet dann von 4 Auferstehungen, die er hier erwähnt. Da ist zuerst die geistliche Auferstehung in Vers 25. Ich versichere euch, die Zeit kommt, ja, sie ist bereits da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Auf den ersten Blick vielleicht denkt man, ja, okay, das ist also dann eben, wenn Jesus wiederkommt und wenn die Toten auferstehen werden. Aber er sagt, sie ist bereits da, diese Zeit. Und so denke ich, dass hier Jesus hier nicht von der leiblichen Auferstehung redet, nicht von den leiblich Toten, von denen, die gestorben sind, sondern er redet von den geistlich Toten, wie es Paulus in Epheser 2 sagt, ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ja, wir alle waren oder sind tot in Sünden und Übertretungen. Und Jesus sagt, dass diese Zeit bereits da ist, wo die Toten, diese geistlich Toten, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, und zwar nicht nur hört im Sinne von akustisch hört, sondern auf sie hört, der wird leben. Ich habe mal in einer evangelischen Kirche in Deutschland diesen Vers zitiert und dann kam eine ältere Dame zu mir nachher, eine gut evangelische Frau, nehme ich an, die gesagt hat, ja, das waren damals die Heiden in Ephesus, aber doch nicht wir. Wir sind doch nicht tot in Sünden und Übertretungen. Nun, sie hätte nur weiterlesen müssen, denn ein paar Verse weiter redet Paulus von sich selbst, dass er tot war, dass wir alle tot waren, also auch die frommen Juden, egal wer, das gilt für alle Menschen. Das ist die Auferstehung, die mit Jesus anfängt, dass geistlich Tote das Evangelium hören, das Wort Gottes hören und dadurch zum Leben kommen. Und dann deutet er aber auch seine Auferstehung schon an. Er sagt, der Vater hat Leben aus sich selbst heraus und er hat auch seinen Sohn die Vollmacht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Wir alle haben Leben, weil Gott es uns gegeben hat. Aber er sagt als Sohn, er hat aus sich selbst heraus Leben. Es ist nicht ein Leben, das er bekommen hat, sondern das in ihm selber ist. So sagt er dann später in Johannes 10, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Das heißt, er deutet hier damit, dass das Leben in ihm selber ist, dass er es geben kann und nehmen kann, deutet er schon sehr klar auf seine Auferstehung hin. Und dann geht er weiter zur Auferstehung der Gerechten, die dritte Auferstehung hier, ab Vers 28. Wundert euch nicht, die Zeit wird kommen, in der die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferstehen. Und diesen Vers, wenn man nur diesen Vers hätte, dann könnte man das Ganze missverstehen und sagen, siehste, haben ja doch viele Religionen recht, man wird durch gute Werke gerettet. Die, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferstehen. Aber gute Werke werden auch in der Bibel definiert. Die Juden fragen Jesus dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 6, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das eigentliche gute Werk. Dass daraus dann später noch andere gute Werke kommen, das ist klar. Aber nicht diese anderen guten Werke retten uns, sondern dieses Werk Gottes, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Und diese Auferstehung der Gerechten finden wir Paulus dann in 1. Thessalonicher 4, wo die Thessalonicher verwirrt waren, weil die ersten bereits gestorben waren und sie dachten, Jesus kommt wieder zu ihren Lebzeiten. Und dann sagt er ihnen, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Auch das haben wir erst gesungen. Bald wird er in himmlischer Pracht erscheinen. Und dann wird diese Auferstehung der Gerechten stattfinden. In der Offenbarung 20 haben wir dann den bekannten weißen Thron, den Richterstuhl Gottes. Und da heißt es, alle, die an dieser ersten Auferstehung im Vergleich zur zweiten Auferstehung der Ungerechten teilhaben dürfen, sind glücklich zu preisen. Sie gehören zu Gottes heiligem Volk und der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Das ist die Auferstehung der Gerechten und glücklich sind alle, die daran teilhaben werden, weil sie auf Jesus gehört haben. Und dann gibt's aber eben auch noch die Auferstehung der Ungerechten, wie es in Vers 29 weiter heißt. Und diejenigen, die Schlechtes getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Und auch hier wieder, es geht nicht darum, dass die Christen nichts Schlechtes getan haben und die anderen haben nur Schlechtes getan. Nein, sondern es ist wieder das Entscheidende, wie es dann in der Offenbarung 20 weiter heißt. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Sie werden gerichtet nach ihren Werken, aber da wird nicht entschieden, wer in den Himmel kommt und wer nicht in den Himmel kommt, sondern dort wird, wie wir es an anderen Stellen lesen, entschieden, ob wir Belohnung im Himmel erleben und nicht. Und in der ewigen Verdammnis wird es auch Unterschiede geben. Wie Jesus öfter sagt, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen als euch. Warum? Weil sie weniger gehört haben. Je mehr wir wissen um den Willen Gottes, desto schlimmer wird die Strafe sein, wenn wir es nicht annehmen. So alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die Auferstehung der Ungerechten. Deswegen sagt Jesus an einer Stelle, als die Jünger zurückkamen von ihrer ersten Missionsreise und begeistert waren, dass Dämonen ihnen untertan waren, dann sagt er, nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Musste mich, ehrlich gesagt, muss mich daran immer wieder erinnern. Man gewöhnt sich dran. Ich bin jetzt 48 Jahre Christ. Irgendwie gewöhnt man sich dran, dass mein Name im Himmel geschrieben steht, dass ich bei der ersten Auferstehung dabei sein darf. Aber Jesus sagt, wir sollen uns darüber freuen. Wir müssen uns daran immer wieder erinnern, was für ein Vorrecht es ist. Und in dem Zusammenhang gibt er dann noch ein Angebot. In Vers 24, den ich übersprungen habe. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Es gibt kein besseres Angebot auf dieser Welt, als die Gewissheit, bei der ersten Auferstehung dabei sein zu dürfen. Wenn Jesus wiederkommt, ihn zu sehen, und in alle Ewigkeit in seiner Gegenwart zu feiern und ihn zu genießen und keine Angst mehr zu haben vor der Strafe, weil er die Strafe auf sich genommen hat, dass wir für unsere Sünden nicht mehr verurteilt werden, sondern bereits vom Tod, von diesem geistlichen Tod ins Leben gegangen sind. Das ist das Angebot. Und wenn heute noch jemand hier ist, der das Angebot noch nicht angenommen hat, was gibt es für einen Grund, es nicht anzunehmen? Wenn das alles erfunden ist, wenn das alles nicht stimmt, dann passiert eh nichts. Dann ist mit dem Tod alles aus und dann kann man sich nicht mal ärgern, dass man das geglaubt hat. Aber wenn es stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Herr ist, dass er wiederkommt, zu richten, die Lebenden und die Toten, dann ist das das beste Angebot, was es gibt. Und dazu lädt er uns ein, dass wir das annehmen. Und die, die es schon angenommen haben, dass sie ihm neu danken dafür, für dieses Vorrecht. Denn das haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben, sondern das ist, weil der Vater uns gezogen hat, weil der Sohn uns gesucht hat, weil der Heilige Geist uns überführt hat. Deswegen dürfen wir dieses ewige Leben haben. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille, um ihm persönlich darauf zu antworten, und ich schließe dann mit Gebet.